Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich euch herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast unserer Reihe am Punkt. Und heute wird es wirklich spannend. Das Thema Handysicherstellung hat uns ja schon ein paar Mal begleitet. Sie kennen die Folge 3 Minuten Recht. Bernd Wiesinger und ich haben auch in der Folge 120 darüber gesprochen. Aber heute wird es auch einen Ticken aktueller und wir sind heute doppelt besetzt. Das heißt, zwei, die richtig Ahnung von der Materie haben und ich, der durch die Sendung führen darf. Und ich darf begrüßen Bernd Wiesinger von Haslinger Nagel & Partner und Philipp Marsch vom Anwaltsbüro Soja, der den Fall zum VfGH durchgeboxt hat, ein bisschen juristisch gesagt. Und Sie können schon erahnen, heute werden wir über die VfGH-Entscheidung, die zur Handysicherstellung ergangen ist und die man durchaus in gewisser Weise als einen Paukenschlag bezeichnen kann, ganz kurz, aber doch sehr fundiert unter die Lupe nehmen.
Schon gehört? Jurio. E-Jurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Und ich gehe gleich ins Thema rein, so wie Sie es von unserem Podcast gewöhnt sind. Die Entscheidung VfGH vom 14.12.2023. Geschäftszahl ist G352/2021. Ich habe den Mund ziemlich voll genommen, Bernd Wiesinger. War es der Paukenschlag oder habe ich etwas übertrieben?
Ich glaube, die Frage ist sehr gut. Ich muss aber ein bisschen ausholen, bevor ich sie beantworten kann, weil ich glaube, ein paar Dinge zum Hintergrund dieses Prozesses oder dieser ganzen Fragestellung, die da drinnen steckt, sagen muss. Sehr oft, wenn so strafprozessuale Themen kommen, sage ich, naja, die Strafprozessordnung 1873 ist die geschaffen worden. Das heißt, wir haben hier mit Dingen zu tun, die 151 Jahre alt sind. Die Antwort ist hier aber etwas verkürzt, weil ganz so einfach ist es nicht. Wer in die Strafprozessordnung 1873 reinsieht, sieht vom Grundkonstrukt, das schon sehr ähnlich ist zum heutigen Konstrukt, dass eine Sache fehlt, nämlich das Ermittlungsverfahren war damals nicht wirklich geregelt. Und jetzt ist es so, es gab damals schon eine Beschlagnahme, ich glaube, das war der alte Paragraph 98 und der alte Paragraph 143, die haben schon Beschlagnahmen geregelt. Das heißt, nach der ganz alten StPO wäre das damals schon möglich gewesen, dass Gegenstände, die irgendwelche sensiblen Informationen beinhalten, beschlagnahmt werden. Also man könnte es so vergleichen, es wäre damals schon möglich gewesen, wenn ich 1873 über die Straße gehe, einer Straftat verdächtig werde und mein Tagebuch in der Tasche habe, dann könnte das in dieser Form nach StPO beschlagnahmt werden. Gedanklich vorausgesetzt für eine Beschlagnahme ist eine Begründung der Verfügungsmacht durch die Kriminalpolizei. Das ist die sogenannte Sicherstellung, die eben zum damaligen Zeitpunkt in der StPO noch gar nicht verklausuliert war, die noch nicht geregelt war, aber es gab sie damals in der strafprozessualen Lehre schon. Das heißt, wenn man es hier versucht, die Wurzeln freizulegen, es war 1873 schon vom Grundkonzept angedacht, noch nicht in dieser Form geregelt, aber es gab diese Normen schon. Und dann ist man spätestens im Jahr 2004 hergegangen und hat diese neue StPO beschlossen, die dann 2008 in Kraft getreten ist und die schon eine sehr starke Systematik hat. Also wenn man sich die Bestimmungen des Ermittlungsverfahrens durchblättert, und das kann ich jedem Interessierten empfehlen, da erkennt man eine gewisse Systematik, die vielleicht nicht immer ganz stringent durchgezogen ist, aber die mir zeigt, hier gibt es unterschiedliche Eingriffe in unterschiedliche Rechtsgüter, die zumeist mit einer Definition beginnen und dann ist einfach für jeden Rechtsguteingriff so eine gewisse Schublade vorgesehen. Auch, wie gesagt, wenn es nicht immer ganz stringent durchgezogen ist, hier gibt es diese Systematik, hier gibt es dann vor der Beschlagnahme, die ich im Paragraph 115 finde ich die Sicherstellung im Paragraph 1 oder 10 fortfolgende. Und was auch nachher noch sehr wichtig wird, es gibt dann weiter hinten, aber auch noch in dieser Systematik denkend, die Paragraphen 133, 134 fortfolgende, die Eingriffe ins Informationsgeheimnis, ins Kommunikationsgeheimnis betreffen. Ich glaube, diese Verbindung ist sehr wichtig. Und um jetzt eben den Kreis zu schließen und auf die Frage zurückzukommen, es ist sicher ein Paukenschlag, es ist sicher eine höchst bemerkenswerte und aus meiner Sicht advokatorisch super ausgefochtene Entscheidung. Ob das Ergebnis zu erwarten war, ist natürlich eine noch schwierigere Frage. Ich glaube, dass es, als man diese Norm im Jahr 2004 geschaffen hat, ich glaube, da hat man dem Gesetzgeber nicht, kann man nicht viel vorwerfen. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als sie geschaffen wurde, sie nicht verfassungswidrig war. Ich glaube aber, dass, und das ist ganz sicher im Verfassungsrecht so, dass sich natürlich, wenn sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten ändern, das Verfassungsrecht uns zwingt, das Gesetz anzupassen. Und wir haben ja schon mal einen Podcast gehabt vor einiger Zeit, wo ich ja meine Meinung schon sehr klar geäußert habe. Rechtspolitisch bin ich, also ist es auf jeden Fall so, bin ich ganz stark dafür, dass es einer Anpassung bedurfte. Und verfassungsrechtlich halte ich diese Entscheidung für richtig. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich dieses Ergebnis erwartet hatte, ich war da durchaus skeptisch, bin aber sehr positiv erfreut über dieses Ergebnis.
Advokatorisch hervorragend ausgefochten, das nehme ich gleich zum Anlass, um zu Philipp Marsch zu schauen. Der hat nämlich diese advokatorische hervorragende Ausfechtung vorgenommen und den Fall unjuristisch gesagt zum VfGH durchgeboxt. Herr Marsch, können Sie uns die Entscheidung vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Sehr, sehr, sehr gerne. Also eingangs einmal vielen Dank für die Blumen. Das hört man natürlich sehr, sehr, sehr gerne, besonders aus der Kollegenschaft. Ich muss aber wirklich ganz klar sagen, das ist der Case von Professor Sauer, an dem ich auch natürlich mitgearbeitet habe. Also dass wir arbeiten hier im Team und insofern nehme ich die Blumen gerne für uns, für uns entgegen. Ja, im Nachhinein lässt sich natürlich immer vieles sehr leicht sagen, dass etwas vorhersehbar war oder nicht. Tatsächlich jetzt auch in der Nachschau kann man schon sagen, auch wenn man sich vor allem wenn man sich die Begründung des VfGH anschaut, dass das eine konsequente Weiterführung seiner bisherigen Judikatur ist. Da kann man verweisen auf die Entscheidungen zum Bundestrojaner oder Staatstrojaner und zur Vorratsdatenspeicherung. Also das kann man jetzt in der Rückschau sieht man viele Begründungselemente, die man schon in anderen Entscheidungen, vergleichbaren Entscheidungen gesehen hat. Was bedeutet jetzt diese Entscheidung? Also ich fasse sie oder wir fassen sie sehr gerne ein bisschen so programmatisch zusammen. Und zwar Grund- und Menschenrechte definieren Freiheitsräume für uns. Und in diesen Freiheitsräumen hat der Staat einmal grundsätzlich nichts verloren und auch nichts zu suchen. Da muss es also eine besondere, im Gesetz gelegene Rechtfertigung geben, warum man in diese Freiheitsräume hinein darf. Wesentlich glaube ich auch bei dieser Entscheidung, wir sprechen alle und auch wir sprechen ein bisschen verkürzt über Handysicherstellung. Der VfGH legt das völlig richtig breiter an. Er spricht von IT-Endgeräten und Datenträgern. Denn in Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen einem Handy und einem Laptop eigentlich nur die Größe. Ich meine, ich kann mit beiden telefonieren, ich kann mit beiden mailen, ich kann ins Internet Apps runterladen, ich weiß nicht, was alles. Teilweise gibt es das auf der Uhr, diese Geschichten. Also ich werde auch weiterhin vom Handy sprechen, aber man muss sich bewusst sein, der VfGH spricht von IT-Endgeräten allgemein. Das ist ein viel breiteres Feld, iPads, Laptops, PCs, alles eigentlich. Und die andere Sache ist, wir sprechen von Sicherstellung. Die Sicherstellung, das ist auch richtig, da sind wir in der Terminologie der StPO und auch in dem, was wir angegriffen haben. Das zur Sicherstellung gehört aber, oder das wesentliche zweite Element ist die Auswertung der Daten. Wenn ich jetzt das Castle, wenn ich es so nennen darf, einfach nur nehme, damit ist, der VfGH sagt, damit ist der Grundrechtseingriff schon passiert, aber damit ist noch nichts, dann habe ich das Castle da. Das Gefährliche ist ja die, oder das, was den Grundrechtseingriff macht, ist die ist die Auswertung. So, was sagt jetzt der VfGH? Der VfGH hat sich die angefochtenen Normen, und da werden wir nachher dann noch im Detail dazu kommen, angesehen unter dem Aspekt des Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, aber, und das ist hier, hier besonders wichtig, unter dem Gesichtspunkt des Grundrechts auf Datenschutz nach § 1 Datenschutzgesetz. Und da hat er gesagt, die Sicherstellung und Auswertung, das muss man immer dazu denken, eines Handys, das sind Eingriffe in diese Grundrechte von besonderer Intensität. Und dann erfolgen sie auch noch im Hinblick auf besonders schutzwürdige Daten. Und dann definiert er noch den Kreis der Betroffenen. Die Handys werden nicht weggenommen nur beim Beschuldigten oder beim Verdächtigen. Die Handys werden bei irgendeinem Dritten weggenommen, wo man sichergestellt und dann ausgewertet, wo man glaubt, da könnten Informationen drauf sein. Und es sind noch mehr Leute betroffen, weil es sind auch gänzlich unbeteiligte Dritte betroffen, deren Daten aus irgendeinem Grund auf dem Handy drauf ist. Leute, mit denen man ein Gespräch geführt hat, gechattet hat, einen Zoom-Call gehabt hat oder so weiter. Und da schlägt dann § 1 Absatz 2 Datenschutzgesetz voll durch, weil der verlangt angemessene Garantien zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen. Und da kommt der VfGH dann zum Ergebnis, dass die aktuelle Rechtslage einmal in Bezug auf die Sicherstellung diese angemessenen Garantien nicht liefert. Und dann sagt er auch noch, und bitte zur Auswertung gibt es überhaupt keine gesetzliche Regelung. Und das zusammen führt zu einer Verfassungswidrigkeit der Normen über die Sicherstellung. Deshalb hat er sie aufgehoben, hat dem Gesetzgeber eine Reparaturfrist gegeben bis zum 31.12.2024. Und anders als bei den Entscheidungen Bundestrojaner und Vorratsdatenspeicherung, was dann mehr oder weniger nach der VfGH-Entscheidung irgendwie dann leise gestorben ist, hier wird es wohl eine Nachfolgeregelung geben, weil ohne Sicherstellung gibt es kein Strafverfahren wahrscheinlich mehr in Zukunft. Und das wäre in, ich hoffe, kurzen Worten die Entscheidung des VfGH.
Für ganz viele Strafrechtler, Sie eingeschlossen, eigentlich eine längst überfällige Entscheidung. Wir haben das in vielen Rechtsgebieten. Die Realität ändert sich, die Welt dreht sich weiter, das Gesetz muss in gewisser Weise darauf reagieren. Das ist nicht immer einfach und bitte das auch nicht falsch verstehen, das ist kein Vorwurf an den Gesetzgeber. Es ist teilweise einfach gar nicht so einfach, dem nachzukommen. Im Podcast 120 haben wir schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Die Paragraphe 110 Absatz 1 Ziffer 1 und Absatz 4 sowie Paragraph 111 Absatz 2 StPO treten nun aufgrund der Entscheidung mit 1. Jänner 2025 außer Kraft, da sie eben nicht den Anforderungen des Paragraphen 1 DSG und Artikel 8 EMRK entsprechen. Und Herr Marsch, wenn ich das noch kurz zusammenfassen darf, was Sie gesagt haben, der VfGH hat es, und ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen, dem Gesetzgeber doch auf gut österreichisch ein bisschen Watschen mitgegeben, denn er bemängelt ja relativ viel. Er sagt, dass eine Sicherstellung bereits bei einem Anfangsverdacht auch eine leichte Straftat möglich ist, obwohl der Eingriff per se sehr schwer und intensiv ist. Dass eine Sicherstellung auch gegenüber einem nicht verdächtigen Dritten erfolgen kann. Dass sämtliche Personen betroffen sind, deren Daten auf dem sichergestellten Datenträger gespeichert sind und für Betroffene nicht ersichtlich ist, wie und vor allem welche gespeicherten Daten ausgewertet werden, beziehungsweise ob sie mit anderen Daten verknüpft werden. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, und da schaue ich wieder zu Bernd Wiesinger rüber. Wie müsste denn nun eine neue gesetzliche Regelung aussehen, damit sie § 1 DSG und Artikel 8 EMRK überhaupt entspricht, beziehungsweise entsprechen kann?
Ich glaube, mein Vorredner hat mit den Worten geschlossen, ohne Sicherstellung kein Strafverfahren. Das ist, glaube ich, die Prämisse, mit der wir an das Ganze herangehen müssen. Man wird diese Norm brauchen und ich glaube auch, dass man die Grundnorm der Sicherstellung auch in einer sehr unterschwelligen Form weiterhin brauchen wird. Es ist, wenn man so ein bisschen die Literatur durchschaut und auch wenn man seine Erfahrungen in der Praxis überdenkt, das ist das eines der wichtigsten und das standardmäßig in der Praxis anzuwendende die anzuwendenden Ermittlungsmaßnahmen, damit einmal Beweismaterial geschaffen wird. Die Kriminalpolizei bzw. auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden Unterlagen, Dateien, was auch immer, Dateien, Objekte sichergestellt. Und in gewisser Weise muss es niederschwellig diese Möglichkeit geben. Das heißt, anzudenken, aber es ist logistisch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich möchte mich da auch nicht aufspielen als derjenige, der jetzt das Geheimrezept hätte. In Wirklichkeit beneide ich die Legisten nicht, die jetzt am Zug sind. Aber anzudenken wäre, dass eine besondere Form der Sicherstellung zusätzlich zur ursprünglichen Form für gewisse Datenträger, Handys, Laptops, iPads und so weiter eingeführt wird. Also zusätzlich zu der Grundnorm, dass weiterhin einfach Papier oder sonst was sichergestellt werden könnten. Wir dürfen uns natürlich auch hier der Illusion nicht hingeben, dass wir jetzt damit ein völlig eigenständiges Gebiet haben, was sensible Daten angeht. Also kommen wir zurück zum Beispiel, was ich gesagt habe, wenn ich 1873 mit dem Tagebuch in der Hand festgenommen worden wäre und das würde sichergestellt werden, dann hätte man auch sehr, sehr heikle Informationen über mich in der Hand. Also das wäre grundsätzlich zu begrüßen, wenn man irgendwie anzuwenden auf alle Formen der Sicherstellung ein Korrektiv einführen würde, was zum Schutz der Auswertung oder was überhaupt die Auswertung regeln würde. Also wie der Kollege Marsch das angesprochen hat, es ist nicht geregelt in der StPO, wie Dinge wie Beweisauswertung passiert, wie die Sichtung von Unterlagen passiert, die sichergestellt wurden. Also das würde sich grundsätzlich zur Auswertung anbieten, wenn man die einfach einmal vergesetzlichen würde. Die Sicherstellung an sich, da könnte man aus meiner Sicht unterschiedliche Ansatzpunkte wählen und eben eine besondere Form der Sicherstellung vorsehen, wenn Datenträger sichergestellt werden. Jetzt zu Ihrer Frage, wie das aussehen muss, ist, glaube ich, von der Frage zu unterscheiden, wie es aussehen kann oder aussehen sollte. Also jetzt wieder Rechtspolitik und Verfassungsmäßigkeit muss sich ja nicht immer decken. Und hier sind wir im Bereich der Rechtspolitik. Der Gesetzgeber ist jetzt am Zug, er muss es umsetzen, aber er kann es ja grundsätzlich, solange es verfassungskonform ist, kann er ja auch über die Grundvoraussetzungen hinausschießend umsetzen. Und wäre natürlich begrüßenswert, wenn er es so in das System der StPO einpflegt, dass es dort auch gut reinpasst. Also im Auge auch behält die Eingriffsvoraussetzungen für eine Hausdurchsuchung, die Eingriffsvoraussetzungen für die Überwachung der verschlüsselten Kommunikation und so weiter. Also eine schöne systematische Lösung wäre natürlich begrüßenswert, muss nicht unbedingt verfassungsmäßig das die Ultima Ratio sein, aber wäre aus Verteidigersicht durchaus sinnvoll. Die Mindestmaßstäbe, die der Verfassungsgerichtshof vorsieht, die ich nicht hundertprozentig beim Studium der Bestimmung alle ausmachen konnte, aber sind aus meiner Sicht auf jeden Fall der Richtervorbehalt, also das hätte ich sehr deutlich rausgelesen, der Richter muss in Zukunft eine solche Sicherstellung eines Mobiltelefons, eines Datenträgers bewilligen durch Beschluss. Genauso muss es einen effektiven Rechtsschutz geben, nämlich für alle Beteiligten, nämlich auch für die Dritten, für die Betroffenen, die gar nicht Parteien des Strafverfahrens ansonsten wären. Also das sind die Mindestvoraussetzungen, die ich aus der Entscheidung herauslese. Darüber hinaus zeigt uns der VfGH noch weitere Ansatzpunkte und finde ich ganz interessant, sich zu überlegen, wie denn der Richtervorbehalt oder wie denn der Beschluss des Gerichts aussehen könnte. Da könnte man nämlich den Vergleich ziehen, wenn Sie sich vorstellen, 116 StPO, die Auskunft über Bankgeschäfte oder 119 fortfolgende, die Hausdurchsuchung, wie man landläufig sagt. Da ist in so einem Beschluss relativ genau geregelt, nach was gesucht wird, was dann im Rahmen der Hausdurchsuchung zu suchen und auch sicherzustellen ist. Also diese Beschlüsse sind ja oft, die Anordnungen und Beschlüsse sind ja oft doppelfunktional. Da wird nicht nur das Hausrecht durchbrochen, sondern wird gleich auch den Beamten aufgetragen, was sie dort sicherstellen müssen. Und diese Vorgehensweise wird sich ja hier auch anbieten, dass gleich in einer solchen gerichtlich bewilligten Sicherstellungsanordnung geregelt ist, welche Daten sicherzustellen sind. Wenn der ganze Datenträger mitzunehmen ist, okay, dann ist der vorerst mal mitzunehmen, aber dann auch schon betreffend der Auswertung, welche Daten dürfen dann rausgelesen werden, also wie weit geht die Auswertung, welche Kategorien von Daten, welche Inhalte und ganz wichtig, welche Zeiträume dürfen ausgelesen werden. Es ist ja die Praxis, jetzt mal völlig losgelöst von den grundrechtlichen Überlegungen, die dahinterstehen, die Praxis ist ja, jemand wird einer Straftat beschuldigt, die Kriminalbeamten nehmen das Handy mit, lassen sich vorher noch den Code geben, meist wird der auch freiwillig rausgegeben, aber das ist einfach die Praxis, der Beschuldigte sitzt bei der Kriminalpolizei, tut natürlich das, was die von ihm wollen, gibt denen den PIN-Code, die öffnen das Handy und dann wird einmal alles durchsucht und wird einmal alles angeschaut, was leicht greifbar ist. Und wenn da irgendwo in einem Chat irgendwelche Aussagen sind, die in einer strafrechtlichen Form bedenklich sein könnten und noch nicht verjährt werden, dann wird das, dieser Zufallsfund, Teil des Ermittlungsverfahrens. Und das würde mal grundsätzlich Sinn machen, das in irgendeiner Form einzuschränken. Wie dann allgemein mit Zufallsfunden umzugehen ist, ich glaube, da bewegen wir uns wieder im Bereich der Rechtspolitik, weil wenn Sie jetzt an die Bestimmungen zur Hausdurchsuchung denken, das ist ganz normal, dass bei Hausdurchsuchungen Zufallsfunde passieren können. Das ist ja nicht verboten, die zu werten, sondern ganz im Gegenteil, die Ermittlungsbehörden müssen solchen Zufallsfunden nachgehen, die müssen auch diesbezüglich ermitteln, wenn irgendwas gefunden wird, was gar nicht beabsichtigt war, sondern da müsste der Gesetzgeber aktiv eine Schranke setzen, so wie es beispielsweise bei der Überwachung 135, 136, die optische und akustische Überwachung, dort gibt es ganz spezielle Regeln, dass nur solche Zufallsfunde verwertet werden dürfen, wegen denen auch solche Ermittlungsanordnungen angeordnet hätten werden können. Also da gibt es Regeln, die aus meiner Sicht auch hier rechtspolitisch wünschenswert wären. Ich glaube aber, dass man das Verfassungsrecht jetzt gar nicht so weit belasten kann, dass ich sagen kann, hier, das ist jetzt verfassungsrechtlich geboten, sondern ich glaube eher, dass das ein Wunsch aus meiner Sicht ist. Ähnlich stellt sich es bei den Überlegungen zur Tatverdachtsschwelle dar, aus meiner Sicht. Das wurde vom Verfassungsgerichtshof angesprochen, ist aber, auch wenn man das wieder vergleicht mit der Hausdurchsuchung, natürlich fraglich. Die Hausdurchsuchung hat keine Mindestschwere der Straftat. Also ich brauche keinen dringenden Tatverdacht, den brauche ich in den allerseltensten Fällen, also bei der Festnahme, bei der Untersuchungshaft, da brauche ich einen besonders qualifizierten Tatverdacht, den sogenannten dringenden Tatverdacht. Da muss es hochwahrscheinlich sein, dass die Person die Straftat begangen hat und nicht nur dass bestimmte Anhaltspunkte dafür vorliegen. Und auch bei der Hausdurchsuchung brauche ich auch keine besondere Schwere einer Straftat, sondern theoretisch wäre die Hausdurchsuchung wegen sämtlichen Straftaten möglich, wenn es dann eine entsprechende Verhältnismäßigkeit gibt. Das spricht der Verfassungsgerichtshof an. Ob das alleine schon zu einer Verfassungswidrigkeit führen würde, ich glaube, da sind andere Menschen berufener, das verfassungsrechtlich zu beurteilen, wäre sinnvoll, das einzuführen, wäre rechtspolitisch wünschenswert, würde aber dann wieder in der Gesamtsystematik der StPO irgendwie ein Ungleichgewicht schaffen, dass auf einmal Hausdurchsuchungen durchgeführt werden könnten, also das Hausrecht durchbrochen werden könnte. Wenn dann aber ein Mobiltelefon gefunden wird, könnte man es nicht sicherstellen, weil die Anlasstat nicht schwer genug wiegen würde. Also das würde aus meiner Sicht etwas aus dem System fallen, wenn man das System nicht zur Gänze an diese Dinge anpassen würde. Und eine Sache, die, glaube ich, auch noch mit dem effektiven Rechtsschutz verbunden ist, den der Verfassungsgerichtshof fordert, ist die Transparenz. Und das ist in der Praxis unser größtes Problem in der Verteidigung. Wir sind immer hinten nach. Selbst wenn wir schon im Ermittlungsverfahren, selbst wenn wir von Anfang an mitbetreuen, der Beschuldigte kommt in der Regel zu uns und auch wenn wir dabei sind, wir sehen nur, dass ein Handy sichergestellt wird oder ein Notebook oder was auch immer. Wir können aber wenig verifizieren, was sich darauf befindet. Und ich glaube, im Rahmen der Transparenz, und so würde ich den Verfassungsgerichtshof schon verstehen, muss man in irgendeiner Form auch den Beschuldigten und der Verteidigung zur Verfügung stellen, den Umfang und den Inhalt jener Daten, die dann ausgelesen wurden. Und das ist die Grundvoraussetzung für den darauf aufsetzenden effektiven Rechtsschutz, dass man mal weiß, was wurde denn sichergestellt und was wurde gesichtet. Wie gesagt, insgesamt zu sagen, wie diese Norm auszusehen hat, ist sehr kompliziert und wird sehr viel Auseinandersetzung mit der Materie bedürfen. Ich glaube aber, das sind so die Eckpunkte, die mir zumindest wichtig wären.
Ich habe mitgenommen, Richtervorbehalt ist wichtig. Die Frage, wie sieht der Beschluss des Gerichts aus? Wie genau muss er sein? Was muss er alles anführen? Die Frage des effektiven Rechtsschutzes für Dritte und Unbeteiligte ist wichtig. Die Transparenz, eine ganz wichtige Sache. Und die Hausdurchsuchung, die Regelungen zur Hausdurchsuchung könnten in gewisser Weise als Grundlage oder auch Vorbild dienen für eine neue gesetzliche Regelung. Philipp Marsch, worauf wird der Gesetzgeber Ihrer Ansicht nach im Zuge der Novelle das Hauptaugenmerk legen bzw. legen müssen?
Ja, der Kollege hat das völlig richtig an einem Begriff verwendet, der hier sehr gut passt. Das ist eben der Begriff der Systematik der Gesetzgeber. Und ich kann dem auch nur zustimmen, ich möchte nicht in den Schuhen der Legistik stecken. Es ist immer leicht zu kritisieren, aber zu schaffen ist nicht sehr einfach. Also das wird ein interessanter Prozess werden. Systematik. Das Erste, was der Gesetzgeber tun muss, ist einmal eine Grundsatzentscheidung treffen, mache ich eine Insellösung. Also jetzt einfach, tue ich mir jetzt einfach nur die Sicherstellung von IT-Endgeräten und Handys jetzt in irgendeiner Form so zurechtzimmern, dass es passt. Oder, und das ist in Wahrheit angezeigt, schaue ich mir die Systematik der StPO mit den veränderten technischen Möglichkeiten, aber vor allem auch mit den geänderten rechtlichen Vorgaben und des immer stärker werdenden Datenschutzes und das Zusammenspiel zwischen Datenschutzgesetz und StPO, schaue ich mir das grundsätzlich an und löse ich dieses Zusammenspiel jetzt in einer vielleicht neuen Systematik. Dazu kommt eine Entscheidung des VfGH, die mehr oder weniger parallel zur Entscheidung über Handysicherstellung ergangen ist, in der der VfGH den sogenannten doppelten Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren in datenschutzrechtlicher Hinsicht festlegt. Das klingt jetzt irgendwie sehr lang und kompliziert, ist aber im Endeffekt sehr einfach. Wenn ich eine Datenschutzverletzung habe oder behaupte im Ermittlungsverfahren, kann ich mich wenden an die Gerichte und kann mich nach StPO und Datenschutzgesetz bei den Gerichten beschweren, aber ich kann mich parallel auch bei der Datenschutzbehörde beschweren. Und der VfGH hat klargestellt, diese Doppelgleisigkeit ist zwar irgendwie jetzt eine Art Fremdkörper nach der österreichischen Verfassung, aber halt eine zwingende europarechtliche Vorgabe. Und das bringt natürlich noch einmal einen neuen Spin in die ganze Sache hinein, weil da vieles ungeklärt ist und bei vielen Dingen die Gerichte auch sagen, da kommt uns jetzt nicht die Kompetenz zu, eine Lösung oder ein Recht zu schöpfen. Das muss der einfache Gesetzgeber sagen, wie das zu funktionieren hat. Also das ist einmal das eine Element, das ich ganz stark sehe. Und da bin ich auch sehr neugierig drauf, in welche Richtung das geht. Und das andere, der Kollege hat es bereits angesprochen, also neben den vielen, vielen Elementen, die der Kollege gesagt hat, die alle richtig sind. Und der Kollege hat auch den Auswertungsprozess bereits angesprochen. Und da sagt der VfGH etwas völlig Richtiges, etwas, das wir alle wissen, dass die Auswertung oder der Prozess der Auswertung das Ergebnis beeinflusst. Das fängt damit an, welche Filterkriterien lasse ich darüber laufen, welche Suchworte lasse ich darüber laufen. Und jetzt ist es natürlich so, die Polizisten, die das machen, die polizeilichen Ermittlungsbehörden oder die Staatsanwaltschaften oder die Sachverständigen, die haben natürlich ein Objektivitätsgebot und müssen sowohl das für den Beschuldigten dienliche als auch das für den Schädliche irgendwie mit gleichem Eifer herausholen. Aber trotzdem, es muss das Korrektiv geben, dass die Verteidigung hier sich diesen Prozess anschauen kann und bis zu einem gewissen Grad auch Einfluss nehmen kann. Dieser Prozess muss transparent gemacht werden. Was ist untersucht worden? Wie ist es untersucht worden? Es muss sichergestellt sein, dass die Integrität der Daten ab dem Zeitpunkt der Sicherstellung bis zum Ergebnis in jedem einzelnen Schritt muss klar sein, dass es da keine Veränderungen geben kann und das muss nachprüfbar sein und es muss dann auch möglich sein für den Betroffenen, eine entsprechende weitergehende Untersuchung dieser Daten nämlich auch zu seinem Vorteil zu bewirken zu können. Der VfGH sagt etwas ganz Dramatisches eigentlich. Das ist versteckt in einem Verweis auf eine andere Entscheidung drinnen. Die Betroffenen sind über den Auswertungsprozess in einer so klaren Form zu informieren, dass sie es ohne Hinzuziehung von irgendwelchen Sachverständigen oder Sonderwissen oder sonst was verstehen können, was da passiert ist. Also viel Glück damit, kann ich sagen. Das ist eine hohe Latte. Also das sind so die beiden Elemente, die ich neben den vielen anderen Dingen, die man nachlesen kann und die der Kollege richtig gesagt hat, aber das sind jetzt also für mich die Dinge, die mich jetzt persönlich am meisten interessieren, wie das umgesetzt wird.
Es bleibt spannend und wir stellen alle fest, wir möchten nicht der Gesetzgeber bzw. der zuständige Legist oder das Legistenteam sein, denn einfach wird es sicherlich nicht, aber wir blicken der Regelung mit Spannung entgegen. Sie muss ja de facto bis 1. Jänner 2025 am Start sein, denn dann treten die angesprochenen Normen außer Kraft. Jetzt hört man ja relativ viel Diskussionen, die auch von Nichtjuristinnen und Nichtjuristen geführt werden, die da sagen, naja, in vielen Verfahren, die derzeit anhängig sind, hat die erste Sicherstellung von Handys dazu geführt, dass die Strafverfolgungsbehörden überhaupt Beweise in die Hand bekommen haben. Und jetzt empfinden ganz viele das eigentlich als ein bisschen unfair, dass die Sicherstellung von Handys auf einer gesetzlichen Regelung stattgefunden hat, die jetzt aufgehoben wurde vom VfGH. Wird die Entscheidung des VfGH auf anhängige Verfahren jetzt noch eine Auswirkung haben oder nicht?
Das mag jetzt ein bisschen unbefriedigend erscheinen, aber die Antwort ist relativ klar nein. Grundsätzlich sieht die Verfassung ein Fehlerkalkül vor. Das heißt, auch verfassungswidrige Normen sind gültig, sind anzuwenden und wirken sich auch zum Nachteil der davon Betroffenen aus. Lediglich die von Kollegen Marsch vertretene Partei, die genießt die sogenannte Ergreiferprämie. Also in diesem Verfahren wirkt die Aufhebung direkt. Da ist diese Norm aus dem Gesetz geschossen und somit nicht mehr anwendbar und kann somit jetzt mal zumindest keine zulässige Grundlage für weitere Handlungen sein. Die Frage, wie weit sowas aber zur beweiswürdigenden Überlegungen führt, wenn sowas schon mal drinnen ist, ist, glaube ich, eine ganz andere. Und da ist das österreichische Prozessrecht immer schon etwas, aus Verteidigersicht etwas schwierig handzuhaben gewesen, weil es kaum Beweisverbote kennt. Also wenn etwas mal aus welchem Grund auch immer den Weg in den Akt gefunden hat, kann man nur auf ganz wenigen Rechtsgrundlagen es wieder aus dem Akt herausbekommen. Also in aller Regel werden die Beweismittel dann verwertet und müssen sie auch verwertet werden. Und das führt mich jetzt aber zu jenen Verfahren, die noch kommen werden bis Ende 2024, weil der Verfassungsgerichtshof hat ja gesagt, dass bis 31.12.2024 die Norm weiter gilt und recht viel früher glaube ich nicht, dass der Gesetzgeber mit einem neuen Gesetz da ist. Also bis dahin ist die Norm geltendes Recht. Und das Problem dabei ist, dass es auch anzuwenden ist und das ist keine Ermessensentscheidung der zuständigen Kriminalbeamten oder Staatsanwältinnen, dass sie sagen, ich wende die Norm jetzt nicht mehr an, weil ich halte sie für verfassungswidrig oder ich weiß ja, dass es verfassungswidrig ist. Grundsätzlich ist die Norm anzuwenden. Alles andere wäre rechtswidrig von den handelnden Beamten. Also die sind grundsätzlich gezwungen, weiterhin sicherzustellen nach den Vorgaben, die der Gesetzgeber derzeit getroffen hat. Das heißt, so unbefriedigend es jetzt klingt, das nächste Dreivierteljahr wird uns die Norm noch ganz normal in unserem täglichen Beruf begleiten und haben wir wenig Handhabe. Man kann sich überlegen, ob man es nochmal bekämpft im jeweiligen Fall, um weiterhin versuchen zu können, über die Ergreiferprämie diese Norm nicht im Anwendungsbereich zu haben. Aber grundsätzlich ist es bis zur Neufassung oder bis zum Außerkrafttreten eine Norm des gültigen Rechtsbestandes und die Grundlage für sehr viele Ermittlungshandlungen, die 2024 noch auf uns zukommen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können das ja jetzt nicht sehen. Ich habe es gerade live gesehen. Bei beiden Verteidigern sind die Sorgenfalten ein bisschen im Gesicht, dass die Regelung jetzt noch bis zum 31.12.2024 angewendet werden muss. Das heißt, für die Verteidiger noch immer ein bisschen unbefriedigend, diese Situation, wenn ich nochmal in die Gesichter schaue, aber etwas, das wir nicht ändern können. Was wir allerdings ändern können, und das ist jetzt der Blick in die Zukunft, warum ist das Handy für uns alle so wichtig, warum ist genau das Thema Handysicherstellung immer so bedeutend, weil es hochsensibel ist. Jeder von uns verbringt de facto den ganzen Tag am Handy, mit seinem Handy, da ist alles drauf gespeichert, von den Fotos der Kindern, der Frau, alles, alle Gespräche, und deswegen, glaube ich, ist diese Sicherstellung des Handys so sensibel. Glauben Sie, wird es in Zukunft schwieriger, die Handys sicherzustellen, oder wird man einfach nur versuchen, eine Regelung mit einem adäquaten Inhalt zu finden, die den Ansprüchen des VfGH, sagen wir mal so, genehm ist?
Also es wird sicherlich schwieriger werden, weil es rechtsstaatlicher wird. Und Rechtsstaat ist kompliziert und schwierig. Das ist halt einfach, das ist ein Wesensmerkmal davon. Es wird einen größeren Aufwand bedeuten, prozessual zum Handy zu kommen. Schon allein deshalb, weil es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Richter dem Ganzen seinen Stempel aufdrücken müssen. Aber man wird sich vorher auch vielleicht mehr Gedanken machen müssen, was man eigentlich haben möchte, und nicht einfach sagen, ich hole es mir und dann schauen wir mal alles an. Das geht alles nicht. Es ist ein größerer intellektueller Aufwand, es ist ein größerer prozessualer Aufwand, es muss mehr geschrieben werden, es muss mehr gemacht werden, und allein das ist halt schon eine gewisse Hürde, die es anders macht, als es zurzeit ist, weil es ist das Einfachste und Naheliegendste, und es kostet nichts, außer einen Satz zu schreiben, das Handy zu holen. Also allein dadurch wird es schwieriger, wird es komplizierter und wird ein größerer Aufwand. Aber der VfGH sagt es ja auch selbst in seiner Entscheidung, die Strafverfolgung ist ein legitimes Ziel, und es ist auch völlig legitim, dass man Handys nicht immunisiert. Oder sonst. Handy ist ein zulässiges Beweismittel grundsätzlich. Also es wird auch in der Zukunft werden Handys sichergestellt werden, in der Zukunft werden Handys ausgewertet werden. Es wird nur aus Verteidigersicht auf eine klarere, transparentere und rechtsstaatlichere Ebene gehoben.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben zwei absolute Experten gehört. Es hat richtig viel Spaß gemacht, diesen Podcast gemeinsam mit Philipp Marsch und Bernd Wiesinger aufzunehmen. Viele spannende Informationen. Es bleibt ein Blick in die Zukunft. Wir werden der Regelung durch den Gesetzgeber mit Spannung entgegenblicken und werden uns auch ansehen, was bei den Verfahren dieses Jahr noch passiert wird in puncto Handysicherstellung und wie es dann ab dem nächsten Jahr aussehen wird. Philipp Marsch, Bernd Wiesinger, vielen Dank, dass Sie beide heute meine Gäste waren. Hat, wie gesagt, super viel Spaß gemacht, mit Ihnen beiden zu diskutieren.
Danke sehr. Danke sehr.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.